Einblicke in persönliche Geschichten, Lebensentwürfe, andere Denkweisen und Perspektiven. Mein Name ist Michael Staudinger und das ist der Leben und Welten Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge von Leben und Welten. Heute spreche ich mit Bante Silivanza. Bante kommt ursprünglich aus einem kleinen traditionellen Dorf aus Sri Lanka. Er ist schon im Alter von knapp 12 Jahren auf eigenen Wunsch hin ins Kloster eingetreten. Im Rahmen seines Studiums ist er nach Österreich gekommen und schlussendlich in Wien gelandet und geblieben. Dort ist er spiritueller Leiter der Theravada-Schule und des Dhamma-Zentrums Nyanaponika. Vorab nun ein paar Hintergrundinformationen zum Buddhismus. Der Buddhismus beruft sich auf die Lehre des Siddhartha Gautama, dem historischen Buddha. Buddha ist hier aber kein Name, sondern ein Titel. Der wird einem Menschen verliehen, der zur wahren Erkenntnis gelangt und damit erleuchtet ist. Das Wort Buddha bedeutet übersetzt auch Erwachter. Und das ist wiederum jemand, der aus dem Kreislauf der Wiedergeburt ausgestiegen ist. Und der Glaube an eine Wiedergeburt, auch Reinkarnation, ist eine wesentliche Säule des buddhistischen Glaubens. Der Mensch stirbt und wird unzählige Male wiedergeboren. Das eigentliche finale Ziel der buddhistischen Praxis ist es, diesen Kreislauf der Wiedergeburt zu durchbrechen und Erleuchtung zu erlangen. Also das Leben und das damit verbundene Leiden, wie zum Beispiel Trennung, Alter, Krankheit und Tod, zu überwinden. Das, was man im Laufe seines Lebens ansammelt, ist Karma. Vereinfacht gesagt bedingen gute Handlungen gutes Karma und schlechte Schlechtes. Und das Ergebnis nimmt immer Einfluss auf die nächste Reinkarnation. So sind liebevolle Freundlichkeit, Güte, Milde, barmherzige Hinwendung zu allen Wesen Grundsätze der gesamten buddhistischen Lebensweise. Der Buddhismus wurde in den rund 2500 Jahren seines Bestehens durch verschiedenste Schulen und Traditionen geformt. Bante steht in der buddhistischen Tradition des Theravada-Buddhismus. Das ist die älteste noch existierende Schultradition des Buddhismus, die heute nur noch in wenigen Ländern verbreitet ist. Wie unter anderem in Bantes Heimat Sri Lanka. Zusammen mit der Schule des Mahayana, die sich in Indien aus der Tradition des Theravada herausgebildet hat, bilden beide im Wesentlichen die zwei großen Hauptrichtungen. Aber weder Theravada noch Mahayana bilden eine einheitliche Lehrtradition. Vielmehr haben sich aus beiden zahlreiche verschiedene Schulen und Traditionen mit unterschiedlichen Auslegungen der überlieferten Lehre des historischen Buddha gebildet. Was mich persönlich sehr überrascht hat, ist die Tatsache, dass sich nur noch rund 1% der indischen Bevölkerung zum Buddhismus bekennt. In Bantes Heimat Sri Lanka sind es hingegen über 70%. Gegenwärtig finden sich buddhistische Klöster, Tempel und Schulen aller möglichen Traditionen weltweit. Es gibt viele Lehrer, die sich für eine gerechtere Gesellschaft, für Frieden und Gemeinschaft einsetzen. Und das trifft auch auf Bante zu, der nicht nur durch sein freiwilliges soziales Engagement in verschiedensten sozialen Projekten einen wichtigen Beitrag leistet, sondern auch als spiritueller Lehrer in Österreich. Er ist unter anderem Lehrbeauftragter an der Uni Wien und macht sich für den interkulturellen Dialog zwischen Christentum und Buddhismus stark. Warum sich Bante nun für ein Leben als Mönch entschieden hat, was das Ziel seines Wirkens ist, der Inhalt seines Glaubens, seiner Lehre, seine Wünsche und Gedanken und wie sich sein Leben und sein Alter gestalten, erzählt er im folgenden Gespräch. Aber bevor es jetzt losgeht, noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast ist ein unabhängiges Projekt und eure Unterstützung ermöglicht sein Bestehen, Wachsen und Weiterentwickeln. Der Leben und Welten Supporters Club bietet eine Möglichkeit, den Podcast regelmäßig in Form einer monatlichen Mitgliedschaft zu unterstützen. Als Dankeschön dafür gibt es je nach Mitgliedschaft regelmäßige Extras. Eine zweite Möglichkeit bietet die Plattform buymeacoffee.com. Dort kann man den Podcast einmalig in Form einer Einladung zum Kaffee unterstützen. Und das ist eine sehr coole Möglichkeit, wie ich finde, da Kaffee auch in der Erarbeitung dieser Folge eine tragende Rolle gespielt hat. Links zum Supporters Club und zu Buy Me a Coffee findet ihr unter anderem in den Shownotes und auf der Podcast-Homepage auf www.lebenundwelten.com. Aber jetzt genug der ausschweifenden und einführenden Worte. Ich wünsche euch viel Vergnügen bei unserem Gespräch. Hallo lieber Bante, du wurdest 1953 in Sri Lanka geboren,
ja.
Bist dort aufgewachsen und mit knapp 12 Jahren ins Kloster eingetreten. Was hat dich dazu bewogen, so jung diese Entscheidung zu treffen?
Ja, es ist eine traditionelle Sache, weil in Sri Lanka viele Kinder gehen ins Kloster. Und sie wollen eigentlich nicht die Lehre des Buddha praktizieren. Und das Klosterleben, wenn jemand sieht, es ist sehr, sehr interessant, wie die Mönche leben und was sie tun, welche Aufgaben sie haben und so weiter. Und die eine Faszination. Und die Kinder wollen gerne auch so leben. Als ich Kind war, war ich oft im Kloster mit meinen Eltern, meinen Geschwistern. Und das habe ich immer gespürt, dass das Leben im Kloster wirklich sehr, sehr interessant ist. Und eines Tages hat eigentlich mein Geist mir gesagt, dass der Geist oder mein Leben auch so in Kloster verbringen möchte. Und dann habe ich mit den Eltern gesprochen. Das entstanden ist eigentlich, als ich 9 Jahre alt war. Und ich habe schon oft mit meinen Eltern gesprochen. Und meine Eltern waren mein Vater. Meine Mutter ist schon ein klein, als klein war das gestorben. Und das in einem Unfall gehabt. Und mein Vater, er hat eigentlich ganz Anfang, er hat das nicht ernst genommen. Das ist der 9-Jährige, sagt, ich will in Kloster gehen, ich will ein Mönch werden und so weiter. Aber mein Wunsch war, ist immer stärker. Und mein Vater könnte nicht dann dagegen etwas sagen. Und immer wieder habe ich ihm gefragt, ob ich das wirklich tun darf. Und am Ende hat er eigentlich erst mit dem Mönch gesprochen. Und er hat mir später gesagt, der Mönch hat gesagt, es ist schön, ein Kind von einer Familie einfach im Kloster lebt. Es ist sehr schön. Und dann mein Vater hat mir gesagt, es ist okay, da kannst du gehen. Und so bin ich eigentlich im Kloster gegangen. Und dann bin ich dann ein Mönch geworden.
Wie war die erste Zeit für dich? Wie waren die ersten Jahre?
Ersten Jahr, das ist das schon interessant, weil ich nicht alleine war. Da waren noch viele Mönche, viele kleine Mönche.
Viele Novizen und
Kinder. Ja, Novizen und dann alles, ja. Und dann Kloster ist eigentlich, man kann sehen, man kann denken, eine Familie ist nicht da, aber wir haben schon sehr schnell habe ich es gespürt, wir haben eine neue Familie jetzt. Ja, der oberste Mönch ist wie mein Vater, Mutter, beides. Und da habe ich gesehen, so viele Verwandtschaften gibt es dort. Der religiöse, spirituelle. Mhm. Und da habe ich gesehen, da ist eine Schwester, ein Bruder, und sie haben wirklich die Mönche so verschiedene Rollen gespielt. Und das hat mir eigentlich dann sehr, sehr angenehm, habe ich das angenehmer gefunden. Erstens, sie haben die Lehre des Buddha praktiziert. Zweitens, sie haben so eine unglaubliche menschliche Werte gehabt, Eigenschaften. Und das haben sie eigentlich, das haben sie nicht von dem Hause bekommen. Sie waren im Kloster, sie haben im Kloster praktiziert und da haben sie viele Dinge anders gelernt. Das Charakter ist immer wieder anders geworden. Das habe ich das immer sehr angenehm gefunden. Ja, weil die Mönche so gut, ja. Andererseits ist, wir haben immer ein Programm gehabt. Das habe ich zu Hause nicht gehabt. Wann ich aufstehen soll, wann ich dann meditieren soll, wann ich da lernen soll, wann ich da eigentlich essen soll, ja. Dann waschen, Zähne putzen, alle möglichen, war das Fixprogramm, ja.
Wann hat der Tag begonnen?
Tag ist das, normalerweise, wir sind ganz klein, war so ungefähr 5 Uhr. Mhm. Aber das ältere Mönche, das ist 4 Uhr, 4:30 Uhr, ja. Ja, aber 5 Uhr, ich kann mich erinnern, war immer, dass ich dann wach geworden und dann wir haben unsere erste Aufgabe ist das eigentlich freundlich, friedlich und mit Freude aufstehen.
War das immer einfach, mit Freude und Liebe aufzustehen?
Ja, das war so, weil sie es gelernt haben.
Ja.
Wenn ich es alleine nur ich gemacht hätte, das machen sollte, dann könnte ich das in Widerstand entstehen. Aber alle machen das. Und deshalb habe ich nichts. Ich habe auch das gerne gemacht, weil die anderen auch gerne gemacht haben.
Ja. Also wo du am Anfang gesagt hast, du bist da in so eine Gruppe, in eine Familie, eine neue Familie reingekommen und das war ja der Zusammenhalt, der
ja, es ist das bewirkt hat. Wichtig ist, dass wenn wir gemeinsam leben, wenn wir alles gemeinsam machen, dann gibt es keine Widerstände. Ja. Es gibt nur, das ist wichtig, ist gemeinsam sein. Ja. Das habe ich im Kloster gelernt. Und gemeinsam, weil wir eine Richtung, unsere Lebensrichtung ist eins, ist nicht dies und jenes. Wir wollen eigentlich die Lehre des Buddha praktizieren. Das ist die Lebensrichtung. Und dann ist der gemeinsam, wenn alle das haben, das gemeinsam tun ist der leichter.
Aber gab es dann auch manchmal Auseinandersetzungen?
Natürlich gibt es nur deshalb, weil wir Kinder waren.
Ja.
Aber die Erwachsenen nicht. Sie haben nichts. Ich habe noch nie gesehen, dass ein erwachsener Mönch mit anderen Mönchen streitet.
Wie war das dann zum Beispiel in deiner Jugend? Pubertät kann ja durchaus sehr viel Reibung mit sich bringen.
Ja, ja, es gab schon. Es ist so, es in Klosterleben, man kann zum Beispiel, wenn Zeit reist, das ist ungefähr 15, 16 Jahren, ja, da gibt es schon sehr verschiedene, sowohl der körperliche als auch der geistige Reaktionen. Das kommt. Das ist normal.
Ja.
Da ist eigentlich das Klosterleben hat so gut organisiert alles, ja. Wir waren nicht alleine mit den männlichen Mönchen und das alles, ja. Wir haben alles Dorfbewohner mit Kindern kamen jeden Tag. Wir haben so Kontakte gehabt immer mit den normalen, die sind dann der Bub und der Mädchen, ja. Wir haben keine so eine Trennung gehabt, ja. Wir waren schon zusammen. Manche haben schon irgendwie diese Triebgefühl entstanden, ja. Haben sie dann schon nach Hause gegangen. Jederzeit kann man nach Hause gehen. Sie brauchen nicht eigentlich sagen, ich muss immer hier sein. Das muss nicht, weil wir haben keine ewige Gelübde.
Also nur um es richtig zu verstehen, wenn du als Jugendlicher dich in ein Mädchen verliebt hättest, dann hättest du nach Hause gehen können und es wäre alles möglich gewesen, was du bei...
Ja, das ist das so. Jede Zeit, man kann jede Zeit dass in das Kloster kommen. Wenn er nichts will, jede Zeit kann er gehen. Es ist keine Hindernisse dort, ja, keine Blockaden, ja.
Aber wenn man im Kloster ist, gibt es dafür sehr strenge Regeln, oder? Wenn du jetzt ein Mädchen kennenlernst, darf das nicht ins Kloster mitgenommen werden?
Doch, mit diesem Kennenlernen und eine körperliche Beziehung haben ist anders.
Ja.
Man kann kennenlernen, das ist schon im Kloster sprechen und alles. Ja, sie dürfen nicht eigentlich Mann-Frau-Beziehung haben.
Ja.
Das sind körperliche Beziehungen, das geht nicht.
Also das geht sowieso nicht als Mönch.
Nein. Ja. Das sollen Sie, wenn Sie wollen, Sie können jederzeit gehen. Sie können auch jemanden kennenlernen.
Ja.
Ist auch nicht verboten. Aber das geht im Kloster, das geht aber nicht.
Das heißt, wenn man jemanden kennenlernt als Mönch mit 16 Jahren und sagt, ich entscheide mich für die Liebe, dann tritt man aus dem Kloster aus.
Ja. Sie können das Kloster austreten und dann, Sie können das mit der Person, die er kennengelernt hat, zusammenleben oder weiß nicht, was sie wollen, ja. Einzige ist, dass sich das geht im Kloster, das geht nicht. Das sind nur Einzige. Aber das bedeutet nicht, dass sie nicht dürfen. Sie dürfen schon alles.
Und wenn man dann austritt aus dem Kloster, weil man sich zum Beispiel verliebt hat mit 16 und man merkt mit 19, das war es nicht, ich will wieder zurück ins Kloster, gibt es die Möglichkeit.
Jederzeit. Ja. Sie können da raus, Sie können da rein. Siebenmal.
Siebenmal?
Siebenmal ist eigentlich so gesagt, siebenmal, wenn der kommt und geht, ja,
ja.
Dann ist schon alt. Ja, das ist das so. Aber siebenmal ist erlaubt.
Interessant.
Ja.
Ja.
Es ist nicht, im Klosterleben ist nicht so ein Leben mit im Gefängnis, ja.
Ja.
Das ist das eine, die größte Freiheit, was da gibt. Weil wir nicht alleine leben und wir haben immer Wir nicht getrennt von der Gemeinde, Laiengemeinde. Ja, wir gehen ins Dorf, wir reden mit Menschen und manchmal gehen wir in den Almosen, das Essen sammeln. Ja,
ja.
Wir gehen das alles, wir sehen immer die Leute. Und der Mönch ist da eigentlich eine wichtige Person, in der Gesellschaft. Aber er ist nicht eine Person, von der Gesellschaft getrennt ist. Er ist wichtige Person, aber in der Gesellschaft. Mhm. Das ist genauso wie Lotusblüte. Lotusblüte kommt raus, ja, und berührt Wasser, dass sie im Wasser lebt. Aber wenn du versuchst, dann diese Lotusblüte im Wasser zu gießen, ja, das nimmt das nicht, fällt runter.
Ja. Ja.
So ist auch der Mönch. Mönch lebt in der Gesellschaft, aber mischt nicht mit der Gesellschaft die Dinge ein.
Aber er hat trotzdem eine wichtige Rolle zu erfüllen, genau, in der, genau, Gesellschaft. Ja. Oder? Welche Rolle ist das in Sri Lanka?
Das ist das alles, das ist in der Dorf. Egal welche Entscheidung, das ist so, die letzte Entscheidung ist von der Mönch in der Gesellschaft.
Wie kann man das verstehen?
Egal, zum Beispiel, wir nehmen an, wir wollen eine Straße bauen, ja? Sie alles planen? Sie kommen nicht mit Plan ins Kloster. Sagen Sie, wir machen so etwas, der Mönch schaut, dann fragt er, ob das eine, wie viele Bäume fällt und runter, und er sagt, nein, das geht aber nicht. Oder, wenn der Wasserleitung, ja, dann sagt er so, woher kommt das Wasser, ist das okay, ist, und dann sagt der Mönch, okay, ja,
ja,
es kann das machen. Diese Sachen auch. Oder, wenn Sie irgendeine, wir nehmen an, Vollmond, nein, Neujahrfest, ja, das ist der Mönch, er geht dorthin, schaut er, und das ist das, öffnet ein Fest, das macht der Mönch.
Ja. Das heißt, er mischt sich nicht ein, aber er ist sonst, die letzte Instanz für Entscheidungen.
Ja, ja, ja. Das macht er immer. Warum ist das so?
Warum ist
Weil
das so?
Weil der Mönch lebt von allen anderen. Ja,
ja.
Wir leben von Spenden. Ganze Dorf. Essen, Spenden und alles, ja. Und dann ist der erste. Zweitens, wenn zum Beispiel, wir nehmen an, Alkohol trinkt oder so etwas. Oder irgendein schlechter Dinge tut. Und dann, was der tut, ist eigentlich, der Mönch schaut das und sagt er, hör auf, dass du das tut, ja. Wenn zum Beispiel, er macht weiter, der Mönch sagt, zweite Mal, dritten Mal. Wenn er das weiterhin macht, dann sagt er, wir werden ab heute euer Essen nicht annehmen. Ja?
Mhm.
Das ist die große Beleidigung. Der Mönch hat gesagt, das Essen nicht nehmen. Ja? Das ist dann muss er ganz schlecht sein. Ganze Dorf, überall da, ja, der Mönch hat gesagt, ja, der Familie, das ist das ausgeschlossen. Das ist nicht, Essen ist der Mönch. Ja? Und da ist das viele verschiedene, das Dinge ist das nicht mehr da. Und dann haben sie, deshalb hören sie immer, was der Mönch sagt, ja. Der Mönch sagt auch nicht irgendeinem privaten Dingen, ja. Er sagt, ist allgemein, ist gut für dich, wenn du nicht tust. Zum Beispiel, die Regierung hat eine Autobahn, sie bauen jetzt. Da gibt es einen sehr, sehr seltenen Baum.
Mhm.
Und die wollten das wegnehmen. Die Mönche haben gesagt, nein, das geht nicht. Aber die Regierung hat immer gesagt, nein, das wichtig ist die Straße. Dann die Menschen haben gesagt, nein, nicht nur die Straße wichtig, der Baum ist auch wichtig.
Ja.
Ja. Und so gesprochen. Und dann, sie wollten wirklich das irgendwie wegnehmen. Einmal kamen so 30, 40 Menschen mit der Robe. Ja. Mit meiner extra Robe.
Ja.
Und sie sind dorthin gegangen, im Baum. Rundherum ist Robe gewickelt. Sie haben gesagt, jetzt ist der Baum, das gehört der Sangha. Sangha heißt Mönchgemeinde.
Ja.
Ja. Das könnt ihr nicht mehr wegnehmen. Und sie haben sind weggegangen. Sie haben gesagt, jetzt, wenn ihr könnt, macht er bitte.
Mhm.
Ja. Da können sie nicht eigentlich, dass sie den, der Sangha gehört, das Mönchgemeinde gehörige Ding, das können sie nicht wegnehmen. Dann ist der große Fehler, was die tun. Und der Baum lebt noch.
Das heißt, sie haben eigentlich eine große Macht, aber gibt es dann auch Menschen, also auch Mönche, die diese Macht missbrauchen?
Missbrauchen ist falsches Wort, aber manche Mönche machen Politik. Sie sind das Parlament und Abgeordnete geworden und alle möglichen Dinge.
Aber mit der Mönchsrobe kann man sich das so viel,
ja. Aber das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Politiker sind so schlau, ja, überall. Sie wollen nur ihre Macht und ihren Gewinn orientiert, ja, Macht. Und da ist auch, das ist nicht in Sri Lanka anders. Ja, überall der gleiche.
Das heißt, Religion und Politik gehört
getrennt. Streng getrennt, ja. Das dürfen sie nicht machen. Natürlich, Politiker sollen dann der religiöse Menschen werden, aber nicht der Religion politisch werden. So umgekehrt, das muss man machen. Politiker sollen immer religiös werden, aber nicht der Religion Politiker werden.
Ja. Wie war das für dich, wie du nach Österreich gekommen bist?
Eine jüdische Familie hat mich eingeladen, nach Wien zu kommen. Mhm. Und sie haben mir geholfen auch. Für mich war überhaupt kein Problem. Es ist Anfang an, habe ich gespürt, dass ich eigentlich hier gut leben kann. Ja.
Und das heißt, du bist eingeladen worden von dieser jüdischen Familie und das war dein erstes Mal in Österreich.
Ja. Ja. Sie haben mich eingeladen. Ich habe sie in Sri Lanka kennengelernt. Sie waren in Sri Lanka. Sie haben mit mir gesprochen und sie haben gesagt, okay, ich habe sie Februar kennengelernt und dann bin ich im Oktober hierher gekommen. Ja.
Ja.
Ja. Ich bin hierher gekommen. Anfang, natürlich war es für mich etwas fremd, ja, alles fremd, Kultur und alles fremd. Aber es ist das, sehr schnell habe ich dann das gelernt, alles, ja. Und dann, ein Jahr war ich in Salzburg. Ich habe dann dort meinem Studium alles angefangen, war das eine sehr schöne Zeit für mich, ja. Und dann kam ich nach Wien, dann ist gleich habe ich der buddhistische Gemeinde kennengelernt. Mhm. Und da ist das, ja, dann ist das, bis jetzt bin ich mit denen, ja.
Und aber hattest du von vornherein geplant zu bleiben oder wolltest du einfach hierher kommen?
Ich bin hierher gekommen zu studieren, ja. Ich habe gedacht, nach dem Studium vielleicht gehe ich, ja. Aber dann im Laufe der Zeit ist die Entwicklung anders entwickelt, ja, das ist anders. Und nicht nur das Studium, dann habe ich auch den Buddhismus, da gab es keine Mönche und die haben sich sehr gefreut, dass ein Mönch da ist, ja. Dann bin ich dann geblieben.
Ja.
Und das ist sehr, 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 es ist kein Zufall. Ich kann das nicht begründen, das auch nicht beweisen, aber ich weiß, dass dieses Land ist schon nicht nur einmal hier, ich bin nicht das erste Mal. Muss das früher auch hier gewesen sein, ja.
Also, du spielst auf Reinkarnation, auf Wiedergeburt an, ja.
Selbst muss hier gewesen sein.
Ja.
Aus manchen Dingen ist das, spüre ich auch.
Aber es ist eine Wahrnehmung. Wie du sagst, du spürst das.
Ich spüre, ja, das ist das wirklich, denn ich fühle mich so, dass ich so, wenn ich so Menschen sehe oder dann ist irgendwo hingehe und dann, das ist so, es ist auch, ich meine, ich bin jetzt 40, ja, in eineinhalb Jahren, 40 Jahre hier. Ich habe noch nie etwas Negatives erlebt hier. Ja, sogar die Österreich selber. Sehr viele Negative, ja.
Ja, das
ist Streitigkeiten und dann ist Ablehnung überall. Aber ich habe noch nie, mein ganzes Leben ist egal, wohin ich gehe, die Leute sehr freundlich, sie akzeptieren, sie tun etwas, sie wollen helfen, alle möglichen Dinge.
Aber kannst du dir vorstellen, dass es auch daran liegt, dass du als buddhistischer Mönch sofort erkennbar bist und als buddhistischer Mönch eigentlich auch eine Sonderstellung einnimmst?
Kann sein, das ist auch, aber weißt du, ich bin in Österreich hier, aber es gibt auch Mönche in Deutschland und alles, ja?
Ja.
In Frankreich, Deutschland, in England. Sie haben aber genug Probleme. Sie haben sehr viele Probleme. Und viele Länder, sie gehen raus, aber sie tragen die Robe nicht, ja? Und sie Mantel oder so etwas, ja?
Okay, damit sie nicht konfrontiert werden
mit. Ja, damit sie nicht sehen, ja, dass sie der Mönch ist.
Ja.
Ich bin immer mit der Robe rausgegangen, ja? Alle haben wirklich respektiert und dann auf der Straße gelächelt und dann alles, ja. Sie nie Probleme gehabt.
Ja.
Manche Leute haben nicht gewusst, dass ich ein Mönch bin.
Trotz der Kleidung?
Ja. Ja, das ist, sie wissen das. Ich kann mich erinnern, erst einmal, ich bin dann mit den U4, der Schottenring nach, dann Richtung Schönbrunn gefahren und erst allerersten Tag. Und komme ich dorthin und dann warte ich auf der U-Bahn und ein Mann ist zu mir gekommen, hat mich gefragt, ob das eine Nationalkleidung ist. Ja. Ich habe gesagt, nein, das ist buddhistischer Mönch. Oh, das ist der Mönch und weggegangen. Das heißt, die Leute haben nicht das so viele. Aber
du meinst aber früher, wie du also früher, die ersten Jahre.
Das ist jetzt vor 30, 35 Jahren. Ja.
Ja.
Aber jetzt ist es kleine Kinder. Wenn sie sich, Mönch, so sagen, ja. Es ist schon, weil die Information haben die Leute gekriegt, genug.
Ja. Aber wie reagieren dann kleine Kinder auf dich, wenn sie dich sehen? Weil für viele kleine Kinder ist das doch
auch,
was
die Kinder, Spannendes. Es ist auch sehr, sehr interessant, ja. Das ist die Kinder, entweder kommen oder lächeln und dann ist so, ja. Das ist das, das ist Reaktion ist das wirklich sehr, sehr, sehr positiv.
Ja. Ja?
Und, das ist das, deshalb sage ich, das ist irgendwie eine Verbindung mit diesem Land, ja. Ich meine, die Mönche, es leben auch in den verschiedenen Ländern, ja, das ist in Deutschland und überall, ja. Und da haben sie wirklich ganz andere Aufgaben. Auch andere, die Menschen sind anders, auch der Sri Lanken leben sehr viele. Und hier, Wirklichkeit, ich habe nicht so viele. Sri Lanken gibt es schon. Sri Lanken Leute.
Ja.
Aber es sind nicht so viel, ja. Ich habe immer, das ist mit dem Einheimischen, ja, Kontakt immer. Und das ist schon sehr interessant, diese Entwicklung. Ja, ich glaube, irgendwie, ja, frühere Verbindung, ja. Kann ich beweisen, kann ich nicht, aber,
ja. Aber ich kann mir vorstellen, weil du gemeint hast, wie du früher nach Wien gekommen bist, da bist du schon auf eine buddhistische Gruppe gestoßen und die haben sich gefreut, dass du da bist.
Ja. Sie haben schon.
Und du hast dich sicher auch sehr viel mit Menschen umgeben, die. Ja,
ich war in Salzburg. In Salzburg gab es auch eine kleine buddhistische Gemeinde. Sie haben mich eingeladen. Und dann, ich war nur ein Jahr in Salzburg. Dann kam ich nach Wien. Und da die Gemeinde, dessen Chef, dass ich das Gemeindevorstand hat, dann buddhistische Gemeinde Wien angerufen, dass ich komme und das kontaktieren soll.
Ja.
Und dann so bin ich das eigentlich angefangen, damit in der buddhistischen Gemeinde zu arbeiten. Der Anfang waren nicht so viele Leute. Das war ganz wenige Leute. Aber war sehr schöne Gruppe, ja.
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 Ja. Du hast ja erst vor wenigen Jahren ein zweites Zentrum in Graz eröffnet, soweit ich das weiß. Ja. Also es wächst und es wird ja auch sehr, sehr angenommen.
Ja, ich meine, das ist das. Ich bin in Belgien, ich bin in Deutschland, in der Schweiz und in der Tschechien und hier und überall, ja, das ist viele Leute üben die Lehre des Buddha, praktizieren,
ja.
Das ist schon in Westen, besonders in Europa, schon sehr anerkannt, die Lehre des Buddha, ja.
Weißt du, woran das liegt? Also der Buddhismus wird ja nicht nur als Religion wahrgenommen, sondern ja auch als Philosophie.
Das ist ein Lebensweg. Ja, wie kann man richtig leben? Das ist so gleich wirksam ist das. Braucht nicht warten und braucht auch nicht der Glauben. Du übst, du spürst, du kriegst Wirkungen.
Du meinst ja ganz im Speziellen auch Meditation zum Beispiel, ja, oder? Das
Meditation
ist ja auch wissenschaftlich oder, schon sehr erforscht.
Ja, diese Lehrer des Buddha, wenn jemand liest und alles, ja, die alle sagen, oh, interessant, ja. Und dann, wenn jemand wirklich weiter praktiziert, es ist ganz einfache Dinge, wie zum Beispiel eine Meditation, wie Aufmerksamkeit auf den Atem richten, da sage ich das bitte, halbe Stunde sitzen und sagen Sie, irgendwie Positives jetzt, ja. Und dann ist nicht so viel, kostet nichts, Zeit braucht auch nicht so viel, ist nicht kompliziert, sitzen, Atem beobachten und dann, wenn jemand sagt, oh, ich habe wirklich irgendwie eine wunderbare Gefühle,
ja,
in hier und jetzt sein.
Wie ist das jetzt aber, oder deiner Erfahrung nach, die letzten Jahrzehnte in unserem Land, Österreich ist doch sehr katholisch geprägt, wie reagieren christliche Vertreter zum Beispiel auf dich als buddhistischen Mönch?
Ich habe so viele Veranstaltungen, weißt du, mit dem Kardinal, mit den Bischöfen und alle Priester. Sie laden mich ein, sehr oft. Ich kann mich erinnern, ich war einmal in Oberösterreich in einem Kirche. Sie haben mich eingeladen. Ich habe einen Vortrag gehalten. Natürlich, wenn ich das über Buddhismus rede, zentrale Begriffe im Buddhismus, in der Christentum, Seele, Gott, das muss ich sagen, das gibt es nicht, ja, im Buddhismus. Da muss ich schon sagen. Ich kann nicht sagen, hier ist das, die Leute glauben, dass, ich muss auch sagen, okay, es gibt, ich muss das sagen. Als buddhistischer Mönch möchte ich euch sagen, dass so etwas gibt es nicht, ja.
Darf ich da kurz einhaken? Wenn du sagst, im Buddhismus gibt es keinen Gott.
Keinen Seele.
keine Seele. Ja. Was gibt es stattdessen? Gibt es stattdessen
nix,
irgendwas? Oder?
Nix. Stattdessen ja. braucht man es haben. Warum?
Ja.
Seele, wenn das sagt, dass man kann sagen, wozu braucht dann Seele? Seele ist eigentlich dann von Gott gekommen. Mhm. Ja, ein Teil von Gott. Wenn der Gott nichts mehr gibt, dann ist auch Seele nichts gibt. Was tut der Seele? Seele ist das, wie Hinduismus sagt, Seelwanderung. Ja? Der Buddhismus sagt, nein, deine Tätigkeiten, körperliche, sprachliche und geistige Tätigkeiten, haben eigentlich Energie. Ja, dadurch sammelst du Energien. Diese Energie, ja, Energie geht nicht verloren, ja, das Energie geht fortsetzen, ja. Und das ist der Karma, heißt das, karmische Energie. Ja, das geht weiter.
Das geht weiter ins nächste Leben.
Nächstes Leben. Nächstes Leben heißt nächste Körperlichkeit erreicht dann.
Das heißt, um es kurz zu sagen, du lebst, ich lebe, wenn wir sterben, dann
deine,
geht unsere,
deine Energie, karmische Energie.
Dann geht die karmische Energie, nicht meine Persönlichkeit oder Person, ja, nein, sondern nur die Energie.
Das gibt es nicht.
Ja. In ein anderes, in einen anderen Körper, oder wie ja, stellt sich das,
das
der Buddhismus
genauso
vor?
Das ist genauso wie der Energieprozess, ja. Energie, das ist dann so, wenn du etwas tust, körperlicher, kann heilsame Energie hast du, ganz klar. Unheilsames tut unheilsame Energie. Ja, wenn du böse bist, da siehst du auch, Energie ändert sich in dir.
Mhm.
Wenn du sehr freundlich bist, das auch ändert sich anders. Und dann ist das immer wieder so, dass die Menschen sammeln sehr viele karmische Energien. Das ist fortsetzen. Ja.
Aber wie ist es dann mit Reinkarnation? Im Hinduismus wird man ja nicht nur als Mensch wiedergeboren, sondern...
Auch der Buddhismus, das ist ja. die Energie. Energie entscheidet, wenn irgendeine Energie produziert, ja, da kannst du nicht sagen, dass schlechte Energie produziert und dann ist so eine höhere Wesen werden. Das geht nicht.
Ja.
Das zum Beispiel wie Glühbirne, ja. Glühbirne hat drinnen einen Drach, ja, und das ist eigentlich 220 Watt, ja. Da kannst du nicht 500 geben. Oder das geht auch nicht 10, ja. Da braucht eigentlich, das ist der Stromlauten, das muss so viel sein. Sonst explodiert oder kein Licht.
Das heißt, wenn wir sterben, werden wir als Menschen wiedergeboren? Wenn eine Katze stirbt, wird sie als Katze wiedergeboren?
Nein, nein,
oder
nein,
ist das ganz?
Nicht. Das hängt von der karmischen Energie an.
Ja.
Nicht der Körper wird als wieder Körper geboren werden. Das nicht. Das ist der Karma entscheidet wie die Form.
Ja.
Energie entscheidet die Form, ja. Das ist normal. Jede Energie ist, das ist Form entscheidet die Energien.
Und bei uns gibt es ja, du hast ja schon gesagt, Gott, dann gibt es die Seele und es gibt das Leben, ein Leben, und dann kommt man ins Paradies oder halt in die Hölle. Und da gibt es einen dezidierten Anfang und ein Ende. Was ist das Ende beim Buddhismus?
Gibt's Nein, irgendwann, es gibt kein Ende.
Gibt's, ist das ein ewiger Kreislauf?
Kreislauf, das ist ein Kreis. Wo gibt es Anfang, wo gibt es ein Ende? Ein Kreis bedeutet ohne Anfang, ohne Ende. Nibbana ist eigentlich aus von dem Kreis. Aus, weg.
Ja.
Aber Kreis ist das, wenn jemand nicht ausgeht, dann bewegt sich wieder.
Ja.
Ja. Und da ist kein Anfang, kein Ende.
Das heißt, wir werden ewig wiedergeboren.
Nein, nicht ewig. Solange du besser einen Ausweg findest, dann ist aus.
Ja. Und ist das Ziel eines Mönchs zum Beispiel?
Nicht nur Mönch, alle Buddhisten, alles? Die dann praktizieren.
Ja.
Das ist, wenn der Kreis von Kreis rauskommt. Weil der Kreis ist das leidvoll. Ja, immer geboren werden, immer sterben, immer krank werden, in alles, ja. Und das ist von raus.
Und hast du eine Vorstellung davon, was passiert, wenn man rauskommt aus diesem Kreis?
Kann man nicht sagen. Das heißt, dass, wenn du krank bist, ja, du wirst dann wieder gesund. Krankheit nicht mehr dient. Wenn jemand sagt, kannst du das beschreiben? Kannst du nicht.
Ja.
Du kannst sagen, ich bin gesund. Krankheit kannst du beschreiben. Tut hier weh. Aber Gesundheit kannst du nicht beschreiben. Wenn jemand sagt, was heißt der Gesundheit? Ja, du kannst sagen, ja, einziges kannst du sagen, Schmerzen habe ich nicht.
Ja.
Ja, das ist auch. Wenn du rausgehst, hast du kein Dukkha.
Ja.
Leiden nicht mehr. Ja. Und so ist auch. Wenn du aber leidest, dann hast du Schmerzen.
Ja.
Der Buddhismus sagt, das Leben ist der Unzufriedenheit unterworfen. Unzufrieden. Ja. Sehen bist du nicht zufrieden, riechen nicht, schmecken nicht, tasten nicht, hören nicht, denken nicht. Du bist nicht zufrieden. Das heißt, immer wieder unzufrieden. Das heißt, du bist nicht vollkommen. Und das sagt der Buddha. Leben ist der Unzufriedenheit unterworfen.
Aber wie ist das zum Beispiel mit Buddha? Buddha ist ja kein Gott. Ein Buddha ist ja jemand, der Kreislauf ausgestiegen ist.
Ja. Buddha ist eigentlich, dass er selber sich bemüht und dann hat er das geschafft. Und deshalb sagen wir der Buddha. Und dann gibt es auch erleuchtete Schüler und Schülerinnen. Sie haben die Lehre des Buddha gehört und praktiziert und sie sind dann rausgekommen. Mhm. Buddha hat aber, er hat keine Lehre gehabt. Keine Lehre. Und er hat selber alles gefunden. Und deshalb ist er Buddha. Vollkommen Erwachte heißt das. Ja, andere sind Erwachte. Nicht vollkommen. Vollkommen heißt, er hat von die anderen haben da eigentlich das Unterstützen von der Buddha bekommen. Oder seine Lehre.
Ja. Und wie ist es zum Beispiel, wenn du dann auf jemanden triffst, der an was anderes glaubt, wie zum Beispiel an eine Seele und an Gott? Entsteht dann ein Dialog? Oder gibt es auch Menschen, die sagen, das, was du denkst, ist ein Blödsinn?
Ist niemand hat gesagt, aber ich kann so denken, ist okay. Ich bin so immer so, wenn du an Gott glaubst, wenn du das wirklich das gut findest, kannst du das haben. Das ist okay, mich stört nicht. Aber wenn du Gott glaubst und schlechte Dinge tut, das ist ja widersprichst du. Das sage ich, das ist aber nicht richtig. Wenn du Gott glaubst, Gott ist dies und jenes, aber wenn du schlechte Dinge tut, dann glaubst du an Gott nicht. Das ist falsch, was du sagst. Ja? Wenn du Gott glaubst, musst du ein guter Mensch sein. Guter Mensch heißt, du darfst nicht töten. Gott tötet nicht. Er stiehlt nicht. Sexuelle Bedürfnisse falsch verwendet, tut er nicht. Er lügt nicht. Ja. Wenn du an Gott glaubst, du glaubst nicht nur Gott, sondern diese Eigenschaften auch. Da musst du eigentlich ein sittliches Leben führen. Wenn jemand kein sittliches Leben führt und Gott glaubt, das ist ein Widerspruch.
Aber es ist ja ganz oft ein Widerspruch, oder? Es gibt ja Menschen, die sagen, sie sind gläubig, aber in Wirklichkeit machen sie, wie du gesagt hast, genau dann.
Das ist der Gegenteil. Ja, wenn der Gott existiert. Ja. Und dann wir sagen, nein, wir haben keinen Gott, aber wir versuchen da gut zu leben. Das heißt, gut zu leben, gut leben, heilsam leben ist der Gott für uns. Wenn jemand Gott beschreiben soll, ich sage, so ist das.
Ja. Das heißt, der Kern der Lehre, du hast das am Anfang auch schon gesagt, die Gemeinschaft ist ja ein Ziel des Christentums, wie des Buddhismus, wie eigentlich auch des
Alle.
Das Islam von allen,
ja, aber das ist das so. Gemeinsam ist nicht nur mit eigenen Religionen, sondern auch Religion von anderen. Ja. Das muss auch dann respektieren, ja. Ich kritisiere nichts, aber ich kritisiere die Religionen. Ich kritisiere Namen von Religionen, wenn sie schlechte Dinge tun. Da kritisiere ich, da sage ich nein. Ich habe auch eine Religion. Wenn wir sagen, ja, wenn es Religion, Buddhismus ist keine Religion, aber sagen wir, ich habe auch eine Religion, du hast auch eine Religion. Religion, das Namen, ja, wir sind gleich. Wenn du schlechte Dinge zum Namen von diesen gleichen begriffen, ja, dann sage ich nein, das darfst du nicht machen. Aber er kann gute Sachen machen, was er denkt, nicht schaden, ja, dann sage ich, mach das. Ob der richtig oder falsch ist, nicht meine Sache. Ja, es schadet nicht.
Ja.
Ja. Wenn jemand sagt, ich mache dies und jenes, ich sage, okay. Für mich ist aber dieses Gutsein kann sein Gutsein. Aber es ist nicht ein Weg zur Leidbefreiung. Ja, das kannst du machen, aber nicht. Zum Beispiel, wenn jemand betet, jeden Tag. Ja, es schadet niemanden, ja. Ich sage aber, ich unterstütze die Dinge nicht, weil diesen bringt nichts. Deshalb sage ich, es ist nicht schädlich, aber ich bin nicht dabei. Ich sage, mach das, das ist deine Sache. Aber wenn diese Person betet und tötet, ja, dann sage ich, nein, beten kannst du schon, aber töten nicht.
Aber wenn du das auf einer höheren Ebene betrachtest, dann siehst du ja auch, dass jedes Handeln eine Ursache hat, aber auch eine Wirkung und eine Konsequenz. Und du hast das vorher schon genannt mit Karma zum Beispiel. Ich sehe das dann manchmal so ein bisschen wie ein Konto. Wenn man Gutes tut, dann zahlt man auf das Konto ein. Und wenn man Schlechtes tut, dann zahlt man aus. Und die Konsequenz zahlt man ja nicht nur im nächsten Leben, sondern auch in diesem Leben.
Diesen Leben gibt es auch. Ich sehe, das ist eine natürliche Reaktion, ist das. Natürliche Reaktion heißt Ursache und Wirkung Gesetz. Weißt du, das ist nicht nur eine menschliche Handlungen, auch das sind natürliche Sachen wie die Natur, ja. Wenn das Wind stark weht, ja, die Bäume fallen runter. Das ist normal. Oder wenn der Sonne nicht mehr scheint, dass die Bäume sterben. ja, weil das ist keine Sonnenlicht hat, das ist, sie haben nicht Nahrung, ja, sterben sie. Das sind Ursache und Wirkung. Man kann nicht sagen, ja, das glaube ich nicht, ja. Genauso, wenn du etwas tut, das ist auch Wind weht, das ist auch ein Tun. Bäume fällt, das ist auch eine Wirkung. Wenn du etwas tut, ja, das wirkt auch. Genauso wie das, ja. Man kann nicht sagen, na, das ist eine Natur, okay, aber ich nicht.
Ja, im Endeffekt ist es ja ganz einfach, wenn man an jemanden vorbeispaziert und man lächelt die Person an, hat das Lächeln eine Kraft. Wenn ich jemanden anschrei, weil er irgendwas gemacht hat, dann zieht sich das womöglich durch den ganzen Tag und steckt dann auch andere Menschen mit schlechter Laune an.
Ja, also das ist der Karma-Gesetz. Deine Handlung wirkt das. Aber wenn du sagst, ich bin verärgert, da hast du erst eigentlich die karmische Wirkung selber. Und dann mit diesen schaut jemand andere, dann wirkt auch ein anderer auch.
Das heißt, Meditation wäre auch hier ein gutes Mittel, um sich selbst auf die Schliche zu kommen, das Gefühl als etwas Neutrales zu betrachten und sich nicht damit zu identifizieren.
Ja. Alles, was da passiert, Ärger, Gier, Ablehnung, alles sind eigentlich eine geistige Reaktion. Die Ursache ist, das ist Anhaften, ist das Ursache Gier. Ablehnen ist Hass. Und es gibt auch Verwirrung. Das sind die Ursachen, diesen drei. Und Meditation hält den Geist neutral. Ja, es ist nicht mit Gier, auch nicht mit dem Hass, auch nicht andere Dinge. Der Geist bleibt, wie der Geist ist. Ursprung ist Reinheit. Und deshalb ist das immer wichtig, die meditatives Leben. Hier und jetzt sein.
Wie oft meditierst du täglich?
Da muss man normalerweise den ganzen Tag muss man meditativ leben.
Aber meditativ leben heißt ja nicht nur sitzen, sondern wirklich auch jede Handlung, die du vollziehst.
Genau. Wenn du kochst, wenn du dann duschst, wenn du Zähne putzt und alle möglichen Dinge, du musst hier und jetzt sein. Ja? Wenn du das nicht hast, zum Beispiel beim Kochen, wenn du nicht da bist, weil dabei bist, ja, der Kochen wird nicht richtig sein.
Ja.
Ja? Entweder viel gekocht oder wenig gekocht. Wenn du aber dabei bist, kochen wird das richtig funktionieren. So ist auch dein Leben. Ja? Leben ist alles. Wenn du schlafen gehst, wenn du nicht hier und jetzt, du kannst nicht schlafen. Wenn du hier und jetzt das konzentriert, innerhalb kurzer Zeit bist du dann, ist das wirklich, kannst du schlafen. Das ist das Meditation. Aber das zu schaffen, braucht ihr eigentlich mindestens einige Minuten trainieren.
Jeden Tag.
Jeden Tag. Mindestens 20, 30 Minuten, ja. Jeden Tag sitzen, einfach üben. So wie ganz kleine Dinge. Einatmen, ausatmen, ja. Oder das ist das, wo wir gesprochen haben, Anfang, Mitte, Ende, entstehen, Dasein, Auflösen, Folgen.
Ja.
Ja. Solche Übungen, das ist so wirksam. So wirksam. Deshalb ist das, Europa, viele Menschen sagen, na, ich möchte meditieren, ja. Das ist nicht irgendwie eine, Sie sagen nicht, ich möchte Buddhisten werden. Sie sagen, ich möchte
meditieren.
Ja, meditieren. Ja. Ja. Und das ist genug. Ich sage nicht, dass alle Buddhisten werden sollen. Aber ich bin sehr froh, wenn da alle Menschen meditieren.
Ja.
Ja. Ich weiß, ein Buddhist meditiert, er wird ruhig. Wenn jemand sagt, ich will meditieren, ich weiß nicht, ob ich Buddhist oder nicht, kriegt er auch der Ruhe. Die beide gleich. Und deshalb, möchte ich, dass die Leute Wirklichkeit meditieren, aber nicht, dass Buddhisten werden. Buddhisten werden ist deshalb wichtig, weil wir so ein Zentrum haben, das erhalten brauchen wir, das ist der Unterstützung. Ja, deshalb brauchen wir einen Buddhisten hier. Aber für die Erleuchtung brauchen wir keine Buddhisten. Erleuchtung braucht eigentlich die Praxis. Ja, aber alleine nur Praxis ist nicht genug. Erhalten ein Mönch, ein Lehrer, das Dhamma und das Zentrum. Dafür brauchen wir eigentlich die Menschen, dass die auch den materiellen unterstützen. Materielle Unterstützung kriegt nur das, wenn der wirklich innerlich Buddhist ist. Jeder kann das erleuchtet werden, ohne irgendeine Unterstützung. Ja.
Schauen wir uns vielleicht kurz deinen Tagesablauf an. Das würde mich sehr interessieren, wann du aufstehst, wie sich dein Tag gestaltet und wann du dann zum Beispiel schlafen gehst.
Ich sage dir ehrlich, ich bin nicht wie in Sri Lanka hier. Ja. Das muss ich nicht dann lügen. Ja, ist nicht. Aber ich bemühe mich immer 5:30 aufzustehen.
Ja.
5:30. Ja. Und dann mache ich meine Sachen, was das tun soll, körperliche Reinigung und alles. Dann gleich komme ich hierher.
Hierher heißt in den, wie nennst du diesen Raum? Diesen
Meditationsraum, ja. Schreinraum. Schreinraum komme ich hierher und sitze ich dann. Immer jeden Tag eineinhalb Stunde. Jeden Tag in der Früh mache ich das. Ich bis jetzt habe noch nie, dass ich das wirklich, wenn ich krank oder so etwas haben ist, aber diese 40 Jahre lang habe ich immer, dass ich bemüht, das zu machen. Ja. Das ist das erste Übung. 37. Normalerweise 37 ist fertig, ja, oder Viertel vor acht fertig. Und dann gehe ich in die Küche und mache ich meinen Frühstück und alles. Und dann esse ich, dann mache ich meine Sachen, was ich machen soll. Dann ist das, sehr oft kommen die Leute, bringen das Essen, Mittagessen, ja, Sri Lanka Gemeinde. Und sie bringen wie heute. Und dann, wenn die nicht da bin, dann ist, da sind und dann bereite ich etwas vor, Essen. Und dann esse ich dann so ungefähr 11.30 Uhr, 12 Uhr dann Essen fertig. Und Nachmittag habe ich auch dann, was ich das tun soll. Entweder gehe ich raus, spazieren, oder sonst ich dann, mache ich meine Sachen, beschäftige mit meinem Dhamma, lesen, Bücher lesen und so weiter.
Dhamma ist die Lehre.
Ja, hier. Und dann ist, Dhamma ist die Lehre des Buddha. Lese ich die Bücher und alles. Und dann, am Abend immer, das ist das jeden Tag, fast jeden Tag, außer Montag, ja. Und dann habe ich immer dann Veranstaltung immer. Mit der Sri Lanka Gemeinde habe ich 5 bis 7 Uhr. Ja. Das heißt 17 bis 19 Uhr.
Jeden Tag?
Nicht jeden Tag, Freitag und Sonntag. Und dann, Österreichische Gemeinde habe ich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag. Ja, jeden Tag 2 Stunden. Mhm. Das mache ich jede Woche. Und da ist das so ungefähr fertig, 9 Uhr, dann mache ich irgendetwas so eine Stunde, 9 bis 10 Uhr, irgendetwas anschauen oder Nachrichten und alles, ja, das E-Mail oder so etwas, wenn sie haben, ja. Wenn ich habe, lese ich das, oder Sri Lanka irgendetwas lese ich, schaue ich das, Internet, ja. Und dann gehe ich dann 10 Uhr, 10:30 Uhr und schlafen geht. Selten bin ich 11 Uhr das wach, ja, aber normalerweise bin ich immer 10.30 Uhr, dann schlafe ich. So geht das hier.
Hast du auch Hobbys?
Hobbys. Was ich tun, das ist normalerweise nicht so viel. Nicht so viel. Und ich habe dann ist das, es ist dem Sinne, habe ich nicht, Sport oder so etwas, tue ich nicht. Ja. Ich mache das nicht. Und ich gehe, das ist nur, spazieren gehe ich, hobbymäßig mache ich eigentlich nichts. Ja. Und es ist, Ich lese sehr gerne, ja. Weißt du, irgendetwas, wenn der Bücher oder so etwas, Deutsch oder Singer lese ich oder andere Sprachen lese ich dann. Und dann ist gut für mich ein bisschen so. Das ist meine Beschäftigung, Hobbybeschäftigung.
Ja.
Aber so wie die anderen Menschen, was sie haben, habe ich es nicht. Ja. Musik hören oder Musik spielen oder irgendetwas, tue ich es nicht.
Okay. Und essenstechnisch gibt es etwas, das du nicht, bist du Vegetarier, bist du vegan? Nein,
ich bin Vegetarier, aber das muss nicht. Der Mensch soll essen, was er kriegt.
Ja.
Aber man kann sagen, ich esse kein Fleisch, ja. Aber er kann das sagen, muss aber nicht.
Ja.
Der Mensch sind weder Vegetarier noch Fleischesser, ja. Er isst, was er kriegt.
So wie du am Anfang gesagt hast, in Sri Lanka,
Bringen die
Menschen das Essen und die Menschen auch. Unterstützen auch das Kloster und auch hier?
Hier auch.
Bringen,
wie du hier gesagt auch, hast, aber nicht unter der Woche. Da heute zum Beispiel kommen die Leute und bringen das Essen. Unter der Woche ein oder zweimal, aber nicht so, weil sie arbeiten. Sie können nicht kommen.
Und finanzieren tut sich das Center durch das
Dana. Hier ist das Zentrum. Wir haben einen Verein. Ich mische nichts ein mit dem Geld.
Ja. Also es ist wirklich alles spendenbasiert.
Alles Dana Spenden, heißt ja Spende. Das macht ja dann Markus. Und er leitet alles.
Hast du für private Zwecke eine andere Kleidung oder trägst du immer deine Robe?
Immer Robe. Das ist, kann dann nicht wegnehmen.
Darf ich dich fragen, wie das Zölibat für dich ist?
Das ist das so, weil wir gesprochen haben.
Genau.
Das ist das, wenn das will, dann soll dann weggehen.
Okay, das heißt, wenn du fühlst, du willst es so nicht sein. Mehr,
ja.
Für ein Jahr, dann kannst du wirklich, wie du gesagt hast, Gab es für dich jemals in deinem Leben eine Alternative zum Leben als Mönch?
Alternative, das natürlich, ich habe schon gedacht, dass ich das aufhören, so etwas, ja. Aber nicht das richtig gedacht.
Ja.
Ja. Ich bin eigentlich geboren, als Mönch zu leben, weißt du. Das spüre ich. Ich habe nicht das gedacht, ja, ich muss weggehen oder so etwas.
Ja.
Und ich bin gerne, ich bin sehr glücklich mit diesem Leben.
Ja.
Ich bin nicht unglücklich. Also ich kann nicht sagen, ja, ich leide, aber ich muss das bleiben. Nein, so nicht. Ich lebe, ich bin glücklich auch. Mit meinem Leben bin ich zufrieden. Ja. Ich lebe, ich bin nicht ein Mensch, das ist ohne Fehler. Ich habe genug Fehler, ja. Das ist ein tausende Fehler habe ich. Meine Aufgabe ist nicht ohne Fehler zu leben. Meine Aufgabe ist eigentlich ganz ständig dann, was da passiert, das korrigieren. Das tue ich gerne. Weißt du? Ich sage nicht, dass ich will dann ohne Fehler leben. Nein, das geht nicht. Für mich nicht.
Aber du willst dich bessern, du willst dich steigern, du willst wachsen.
Ja, ich werde das immer wieder, ich sehe, das war ein Fehler. Ich werde das ihn korrigieren. Das ist mein Leben. Weißt du, ich kann nicht sagen, ich bin ein Mensch, so ein heiliger, ich bin nicht heiliger Mensch. Ich habe genug Fehler, ja. Aber ich bin nicht traurig, wenn ich Fehler mache. Und ich bin sehr glücklich. Oh, jetzt habe ich wieder eine Möglichkeit, meine Praxis zu verstärken, ja. So denke ich. Und das ist, viele Leute denken, ja, buddhistischer Mensch, er muss eigentlich so eine reine und alles, ja. Kann sein. Ja. Aber ich bin nicht. Ja. Ich sage auch der Öffentlichkeit, ich bin nicht ein Heiliger. Aber mir ist bewusst, ich möchte ein Heiliger werden.
Behandeln dich manchmal Leute als wie ein Heiligen?
Naja, wieder. Sie denken, ja, Bante, oh, das ist so. Aber ich sage sofort, bitte nicht so.
Das heißt, du sagst, wir sind auf derselben Ebene.
Ja, ja. Ja. Ja.
Nur um es kurz zu verstehen, auch wenn du sagst, du willst ein Heiliger werden, dann.
Heiliger werden heißt, ich will dann heiliges Leben führen irgendwie, weißt du,
ja.
Das ist das, was der Buddha als Heiliger bezeichnet, ja, das ist mein Ziel, aber ich habe noch nicht diese.
Wie kann man das verstehen, das, also das Ziel?
Erleuchtung.
Erleuchtung, ja. Aber wenn du jetzt, wir gehen davon aus, du wärst jetzt erleuchtet in diesem Leben, wie würde ich dich wahrnehmen oder wie wärst du dann hier?
Das kannst du nicht wahrnehmen, das ist, dass du spürst, dass du mit der Welt keine mit Anhaften oder Ablehnung nicht lebt. Das ist der Einzige. Sonst ist das, dann sieht man, wenn dann zum Beispiel, wenn ein Heiliger sieht, seine Ausstrahlung, sehen, gehen, sitzen, sprechen, das sieht man,
ja.
Dass er so weit ist. Ja. Und, aber sonst kannst du nicht.
Welchen Beitrag kann der Buddhismus deiner Meinung nach für eine bessere Welt leisten? Wir sind ja auch in sehr, sehr anspruchsvollen, schwierigen Zeiten mit Corona oder mit Klimawandel etc. Was kann deine Lehre
Buddhismus,
der Welt
Buddhismus
geben?
Kann so viel helfen, weil der Buddhismus sagt eigentlich, dass der Mensch immer versuchen soll, in die positive nicht anhaften, negative nicht ablehnen, ja. Und weil der in positiv und negativ beiden gibt es sagen der Erleuchtung.
Mhm.
Ja, du kannst nicht sagen Corona seit ja ist schrecklich alles. Nein, Corona hat auch positive Richtungen, ja. Positive Richtung gibt es auch. Und dann kannst du sagen, ja, der Krieg ist schlecht. Krieg ist auch, das ist die Leute, ja. Die Leute haben, das ist der, dann die, das ist Grausamkeit, der Krieg, ja. Ohne Krieg können sie nicht erleben. Das haben sie schon erlebt, ja. Mindestens, das ist, da können sie sagen, ja, Zweiten Weltkrieg war so schrecklich, ja. Bitte nicht tun, ja. Und das heißt, Krieg ist sowieso schlecht. Aber man lernt sehr viel von Krieg. Corona ist sowieso schlecht. Aber man lernt von Corona sehr viel. Weißt du? Das ist zum Beispiel, schau, dass ich habe dann früher, wenn ich das Fenster angeschaut habe, jede Sekunde, jede zwei, drei Sekunden Flugzeug fliegt. Jetzt nicht. Corona hat geholfen. Die Natur ein bisschen einatmen, ja? Und das ist das, Die Bäume freuen sich sehr, ja. Bäume wissen nicht, dass Corona da ist, das, aber die Bäume wissen jetzt, dass das Gift ist wenig geworden, ja. Und da gibt es auch positive. Deshalb, wir sollen immer negative Wirklichkeit in negativ, in positive finden, muss bemühen.
Das, man muss sagen, das heißt, man kann sagen, jede Krise trägt etwas sehr Positives, beziehungsweise eine große Möglichkeit in sich.
Buddhismus sagt, weißt du, das ist sehr, sehr wichtig, dass der Mensch rechte Gesinnung hat, ja.
Ja.
Entsagung. Entsagen heißt nicht festhalten die Dinge. Ja, entsagen, loslassen.
Ja.
Ja. Buddha sagt, ist einzige Möglichkeit, ja, ein friedliches Leben zu führen. Das heißt, der Sicherheit des Lebens ist ihm Weisheit, aber nicht den angenehmen, ja. Da kann man nicht sagen, im angenehmen zu finden gibt es das Sicherheit. Nein, das ist falsch. Die Wahrheit. Du musst mit der Wahrheit arbeiten, aber nicht angenehmen.
Das heißt, du musst wirklich in den Schmerz, du musst
alles, das
in
ist
den
das,
Konflikt, in
die Wahrheit finden.
Ja.
Was ist der Wahre hier? Ja. Und ablehnen und anhaften, das ist keine Lösung. Ja. Wenn du annimmst, und das ist auch keine Lösung. Du musst ergründen diese Dinge. Du musst das nicht dann oberflächlich sein. Ja. Du musst Wirklichkeit schauen, weil wie das ist, ja. Wir können sagen, ja, alles ist das falsch oder alles ist richtig. Nein. Du hast irgendeine Möglichkeit, diese Dinge richtig zu ergründen. Ja. Und da musst du bist keine Heilige, aber du hast auch dann, das ist Denkfähigkeit.
Und die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Kann man das so sagen?
Ja, dafür brauchst du eigentlich die richtige Lehre. Es gibt auch die Menschen, die predigen, das sind falsche Dinge. Wenn du das verwendest, dann kannst du vernichten die Welt.
Aber wie geht man dann damit um? Also jetzt auch in Corona-Zeiten ist es ja so, dass zwei Extreme aufeinanderprallen. Wenn jetzt zum Beispiel wirklich einer sagt, Corona ist erfunden, das ist eine Pandemie, und ein anderer vom Gegenteil überzeugt ist, also den Virus halt als das anerkennt, was er ist, und Achtung gibt und sich die Maske aufsetzt und Abstand hält und der andere das eben nicht tut, wie geht der eine mit dem anderen um? Wie kann man da zusammenkommen und nicht
entscheiden, was das für dich gut ist? Wenn du sagst, krank werden möchte ich nicht. Wenn jemand sagt, das ist nicht eine Gruppe sagt, das ist nicht die Wirklichkeit, das ist gemachte, ja, diese Geschichte ist alles, ja. Andere sagt, na doch, das ist das. Du brauchst nicht beides nehmen. Du sollst sagen, meine Gesundheit für mich ist wichtig, ja. Ich will meine Gesundheit, ja. Ich will nicht krank werden. Und deshalb werde ich nicht wegen der Kurz, ja, Sebastian Kurz, was er gesagt hat, nicht meine. Ich habe wirklich Verbindung mit meinem Leben, Gesundheit ist wichtig für mich. Deshalb folge ich alles. Ja?
Ja.
Und das ist nicht Glauben oder Nicht-Glauben, das ist meine Entscheidung. Glauben oder Nicht-Glauben, wenn nehmen wir an, du bist krank, du gehst ohne Maske zu Menschen und die Menschen werden krank. Hast du etwas Gutes getan? Du musst so argumentieren, ist egal, du weißt nicht, ob du krank bist oder nicht krank. Du kannst nicht sagen, das ist eine Lüge, ja. Du kannst nichts beweisen. Ist besser, ich glaube das nicht, aber ist nicht sicher. Deshalb trage ich es einer, ich gehe raus.
Das heißt, das Bewusstsein, dass mein Handeln etwas bewirkt, ob positiv oder negativ, ja, ist halt ja da essentiell. Ja.
Du kannst sagen, ich glaube das nicht, aber ich möchte nichts anderen dann Krankheit
haben. Als Respekt und,
ja. 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 Ich tue das nicht.
Ja. Genau.
So soll man lernen. Es ist Mitgefühl. Ja, nicht nur diese Krankheit, alle.
Alle Krankheiten, ja.
Ja.
Da kommen wir ja schon wieder zurück zum Anfang, wo du gesagt hast, das Kloster, das Bewusstsein der Gemeinschaft, man ist gemeinsam, man macht gemeinsam. Das, was sehr, sehr wichtig wäre oder sehr, sehr was wir anstreben können, sollen eigentlich, ist ja das Gemeinsamsein. Auch wenn man unterschiedlich denkt, ja, zumindest ja ein Bewusstsein zu haben für, es gibt nicht nur mich, sondern es gibt
ja, ja
die Summe aller ja Menschen, und es gibt auch
alle Menschen, ganz alle viele Tiere, unterschiedliche Natur, Meinungen. Bäume, genau. Wie sollen die sagen, wir sind nicht alleine. Ich möchte nicht meineswegen, wenn jemand leidet. Ich möchte das nicht. Sowohl ich als auch der andere, sogar der Bäume. Ja? So soll man denken. Das ist Mitgefühl. Und deshalb sage ich, mein Wunsch ist, meineswegen soll niemand leiden. Ja? Deshalb werde ich das tun.
Das ist sehr schön. Ich habe noch 12 kurze Fragen vorbereitet. Das ist so das Schlussritual des Podcasts. Da bekommt jetzt jeder Gast am Ende immer dieselben 12 kurzen Fragen.
Ja.
Ja. Dann starte ich. Welche 3 Dinge sind dir aktuell am wichtigsten?
Erste. Sehr geduldig sein, warten können. Ja. Und dann zweiten ist eigentlich dann immer wieder sehr achtsam sein. Achtsam sein. Geduldig sein, achtsam sein und möglich für mich ist sehr wichtig, dass die Menschen oder ich selber auch, alle haben Recht zu leben. Ja, das ist wichtig. Wir warten, achtsam sein, anderen Rechte, dass meine eigenen und anderen Rechte zum wirklich schützen.
Das ist wunderschön. Wessen Gedanken möchtest du gerne lesen können und warum?
Ich möchte so gerne die Gedanken lesen von deinen 3- bis 5-jährigen Kindern.
Warum?
Ihre Gedanken für mich ist so wichtig und sehr kraftvoll. Und deshalb auch, ich bin ständig, schaue ich zu meinen Kindern, ob ich das lesen kann.
Ja.
Ja. Manchmal schaffe ich es, manchmal nicht.
Was können andere besser als du?
Ja, viele Dinge können sie dann sagen, besser. Besser kochen können sie als ich, ja. Und manche haben eigentlich, ist manche Menschen, die höher entwickelte Menschen, besser denken können als ich, ja. Das sehe ich oft, dass sie anders denken und besser denken, ja.
Wenn du eine Maschine bauen könntest, die dir das Leben erleichtern würde, was könnte diese Maschine?
Maschine, das ist so eine Maschine, das ist wieder immer ein Gerät, ja.
Genau.
Wenn ein Gerät bauen kann, wenn ein Gerät bauen kann, andere Menschen sehr schnell zu verstehen.
Ja. Ja.
Das möchte ich gerne, so ein Gerät bauen, weißt du?
Ja.
Andere Menschen sehr schnell verstehen kann.
Also andere Sprachen oder überhaupt andere Menschen?
Überhaupt der Mensch, ja, das ist das. Ja, es gibt auch dann Gedanken zu lesen, ich bin Maschine. Ich möchte so ein Gerät haben, nicht, dass etwas andere Menschen besser versteht.
Ja.
So einen möchte ich gerne.
Ja.
Ja. Und damit eigentlich, dass so diese Streitigkeit, Probleme zu beseitigen, das verstehe ich das, ja.
Verstehe schon, ja. Ja. Du hast dich entschlossen, 7 Minuten lang nicht zu denken. Wie machst du das?
Nicht zu denken bedeutet, dass du im Hier und Jetzt sein musst.
Ja.
Im Hier und Jetzt denkt der Geist nicht. Hier und jetzt ist eigentlich, hier und jetzt, oder anders gesagt, jetzt ist der einzige Moment, der ununterbrochene Veränderung unterworfen ist.
Ja.
Und da hat der Geist keine Möglichkeit zu denken.
Das heißt, es ist egal, was du machst, ob Meditation oder Kochen,
im Moment.
Achtsam hier und jetzt zu sein.
Dann ist der Geist denkt nicht.
Ja.
Ja. Einzige Möglichkeit.
Ja. Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
Kälte.
Kälte?
Kälte. Kalt.
Das ist so eine intelligente Antwort.
Nie verfehlen.
Das ist super.
Super. Sonst ist da kein Kühlschrank.
Du findest 100 €. Was würdest du damit tun?
Erstens denke ich, das ist eine Schlange.
Eine Schlange? Eine
Schlange, ja. Und da musst du, wenn eine Schlange, ja, wenn du vor dir eine Schlange gibt, ja, du musst, der Schlange geht nicht, ja, und, aber du musst das wegnehmen, diese Schlange, oder verwenden, diese Schlange. Du musst eigentlich, dass mit der Schlange, wenn der hinten wird, bewegt und beißt.
Mhm.
Ja, wenn der Mitte, auch. Einzige Möglichkeit von der Kopf halten. Ja? Mhm. Dann ist bewegt sich nichts. Ja? Du musst, wenn du eine 100 € hast, du musst die 100 € nicht, dass sie in Hintern oder Mitte oder sagen, musst du festhalten. Nicht festhalten, richtig halten. Richtig verwenden. Ja? Das denke ich, wie kann ich dieses Geld richtig verwenden?
Ja.
Ja? Sonst, wenn der falsch verwende, Geld beißt die Menschen.
Das heißt, du nimmst es an dich und
richtig verwenden.
Wo immer du dann von Herzen glaubst, das ist das Richtige, dafür wirst du es geben.
Ob ja.
Du,
ja.
Ja. Das gibt mir jetzt gerade sehr viel zu denken auf.
Ja.
Aber eine sehr, sehr schöne Analogie.
Ja.
Sehr schönes Bild. Wie oft schaust du täglich auf dein Handy?
Handy schaue ich, das muss ich ehrlich sagen. Ich habe nie, das Handy ist immer lautlos.
Mhm.
Mein Handy. Das heißt, wenn ich im Zimmer bin, wenn ich das leuchtet, dann schaue ich das.
Ja.
Ja. Sonst ist das, weiß nicht, wie man angerufen hat.
Ja. Ja. Also nicht so oft dein Handy.
Nein, das ist nicht so oft. Aber wenn ich es anrufen möchte, dann muss ich das.
Ja.
Aber das ist das immer anschauen, dass du es vielleicht zweimal, dreimal am Tag.
Ja.
Ja, in der Früh einmal, so eine halbe Stunde oder so, dann Mittag eine, weil das ist lautlos, das ist gut. Ja, aber lautlos manchmal ist das, sieht das.
Ja.
Dann schaue ich das. Aber sonst nicht. Ja.
Kommst du zu einer Verabredung üblicherweise zu früh oder zu spät?
Die Verabredung ist, ich bemühe mich immer, pünktlich zu sein.
Ja. Welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich vorgestellt?
Gar keine. Gar keine. Sie haben, weil ich mich, ich selber, weißt du, ganz klein ist weggegangen, ja.
Ja.
Und ich glaube, mein Vater und meine Mutter, mein Vater, könnte sein, dass ich vorhin, wenn ich sage, ich ein Lehrer oder so geworden bin, ja.
Ja.
Lehrer. Aber ich vermute das. Aber sie haben nicht gesagt, weil ich das kleine Mönch, das war dann mein Mönch, Mönchleben ist das mein Beruf, ja.
Ja.
Berufung, ja.
Genau. Wobei du ja jetzt auch Lehrer bist.
Ja.
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 Worauf könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
Sage ich, dass ich nicht verzichten ist, dass bis jetzt, was ist das für Christmas, fehlt eigentlich, in der Früh mit der Buddha in Kommunikation haben.
Ja, also dein Ritual im Meditationsraum, ja. Das du vorher angesprochen hast.
Das ist das. Wenn jetzt irgendeinen Grund, wenn ich das wirklich nicht tue, unterwegs kommt immer, das habe ich nicht gemacht.
Ja.
Die Kommunikation heißt, ich rezitiere, ich sitze, es ist für mich jetzt eine sehr wichtige Aufgabe. Ja, eine Handlung des Tages, ja.
Und die letzte Frage. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, deinem 20 Jahre jüngeren Ich eine Botschaft zu übermitteln, wie würde diese lauten?
Ja, ich sage, dass die Leute sollen sehr geduldig sein. Ja, lernen zu warten. Ja, und auch sehr wichtig, der gegenseitige Achtung haben. Das möchte ich, dass sie vermitteln, ja. Weil das ist wirklich fehlt hier. Diese Botschaft möchte ich geben. Geduldig sein und warten können und dann auch dann das gegenseitig achten. Ja, respektieren.
Das sind auch super Schlussworte. Lieber Bante, gut. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Danke dir auch.
Weiterführende Links zur Folge, zu Bante und zur vertiefenden Literatur und Videos über den Buddhismus findet ihr wie immer in den Shownotes und auf der Podcast-Homepage. Wenn euch Leben und Welten gefällt, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes freuen. Das hilft dem Podcast dabei, dass auch andere auf ihn aufmerksam werden. Ihr habt Vorschläge für weitere Interviewgäste? Dann meldet euch bei mir über die Podcast-Homepage unter www.lebenundwelten.com. Dort findet ihr auch nähere Infos zu den Hintergründen des Podcasts und den vergangenen Folgen. Danke wie immer fürs Dabeisein und Zuhören. Bis zur nächsten Folge von Leben und Welt. Der Jingle zu diesem Podcast wurde produziert von Michael Steinkellner von Merlin Sound.